Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 91. Ja, in der letzten Folge hatte ich gesagt, wir sind noch gar nicht fertig mit dem Modul. Wir hatten da Arbeitsfeldvertiefung, glaube ich, genau. Aber das stimmt gar nicht, denn wir waren damit fertig. Was bedeutet, dass wir heute in ein neues Modul starten. Und zwar in die Medienpädagogik. Gleich mal vorweg, ich werde mich dabei nur auf ein Teilmodul konzentrieren. Also wir hatten zwei verschiedene, einmal so halt Grundlagen und einmal das, was ich hier behandeln werde, Social Media und Jugend, eine Einführung dazu. Weil ja, das ist zum Beispiel bedingt dadurch, dass wir da relativ viel Ausfall hatten, uns da viel selber erarbeitet hatten. Ehrlich gesagt fand ich das überhaupt nicht interessant. Ja, das mag anderen anders gehen, aber ja, für mich war es mehr so eine grobe Strukturierung, ja, und dann eher so Alltagswissen über Medien, aber halt mit Studien so abgeglichen und unterlegt. Das war für mich so mehr der Kern. Und dann so auch so Themen wie Cybermobbing und sowas. Und ja, ich würde das ungern machen, weil ich da jetzt einfach nicht so drin stecke. Meine Perspektive da mehr so ist, für mich hat das jetzt nicht so viel gebracht tatsächlich. Also zumindest fühlt sich das so an. Und deswegen würde ich gern einfach nur den spannenden Part oder den für mich spannenden Part hier reinpacken. Und das ist Social Media und Jugend. Ja, tut mir jetzt leid für alle, die nicht vorhaben, in die Jugendarbeit zu gehen. Genau, aber es hält euch ja niemand davon ab, selbst Inhalte zu vertiefen. Und so ein bisschen anschlussfähig an andere Bereiche ist es hier auch, was wir hier behandeln werden. Genau, also wir starten in der Medienpädagogik und zwar heute mit der Einführung. Erstmal nochmal den Sozialisations-, Erziehungs-, Bildungs- und Kommunikationsbegriff anzusehen. Nochmal Medien, Medium, uns das anzugucken, was das eigentlich bedeutet, wie man das so unterteilen kann. Und dann geht's schon los, in die Medienpädagogik reinzugucken, mit was für Feldern die eigentlich zusammen so hängt und was das alles bedeutet. Dann gucken wir uns einzelne Parts davon an, zum Beispiel die Mediendidaktik und bei Punkt 8 dann die erziehungswissenschaftlichen Theorien. Das ist dann auch der letzte Punkt und der größte, weil da geht es dann nochmal in vier große, ja, Theorien. Also heißt hier so, ich weiß nicht, ob das auch wirklich Theorien sind, ich gehe mal davon aus. Genau, und das ist so der Fahrplan für heute oder für diese Folge. Genau, und dann würde ich einfach losstarten mit Punkt 1, der Sozialisation. Ja, ich habe hier einen uns wahrscheinlich oder vielen, die zumindest den Studiengang belegt haben, den ich belegt hatte, eine Grafik, die viele kennen werden. Und zwar ist das so diese Eingebettetheit vom Individuum oder von der Individuation in die Erziehung, die dann wiederum eingebettet ist in die Sozialisation, die eingebettet ist in die Enkulturation. Genau. Nochmal ganz kurz, die Enkulturation, also das, was alles umgibt quasi, ist so der Erwerb kultureller Basisfähigkeiten. Dann haben wir die Sozialisation, das ist so dieses Sozialwerden. Dann haben wir die Erziehung, dieses Sozialmachen, also da auch das Zielgerichtete dahinter. Und die Individuation ist dann das einzigartige Individuumwerden sozusagen. Genau, und das ist alles so ineinander drin. Wir können kein Individuum werden ohne Enkulturation, Sozialisation und Erziehung. Das wirkt ja alles darauf auch ein. Genau, die Auseinandersetzung des Individuums mit den jeweiligen sozialen Lebensbedingungen vor dem Hintergrund ihrer oder seiner Persönlichkeit und ihrer oder seiner Fähigkeiten und Interessen, könnte man sagen, ist jetzt die Sozialisation, nur um das kurz nochmal zu wiederholen. Und dabei ist die Betonung auf, wie wird der Mensch zum sozialen Wesen in der Gesellschaft. Und alle Prozesse, die dazu führen, dass ein Individuum ein handlungsfähiges Mitglied der Gesellschaft wird, gehört dann zur Sozialisation. Alle intendierten und nicht intendierten Vorgänge des gesellschaftlichen Aufwachsens, ja auch nicht intendiert, deswegen die Erziehung ist dann nur ein Teil von. Und die Gesamtheit aller Vorgänge, in deren Verlauf ein Einzelmensch zu einer oder einem aktiven, gestaltenden Angehörigen einer Gesellschaft und Kultur wird. Und was bedeutet das jetzt für die Medienpädagogik, der Bezug dazu? Naja, gibt es so die Fragen, Wie wird der Mensch zum sozialen Wesen in der Mediengesellschaft? Und welche Rolle spielt hier die soziale Arbeit? Klar, das ist jetzt in jedem Bereich immer die abschließende Frage, aber gerade dieses Sozialwerden in der Mediengesellschaft ist halt das Besondere in der jetzt Sozialisation, wenn wir uns das innerhalb der Medienpädagogik anschauen. Jetzt nochmal kurz zum Begriff Erziehung. Ja, dieses traditionelle Verständnis kennen wir alle, ne? Die bewusste, geplante, intendierte Einflussnahme auf Entwicklung von Menschen mit dem Ziel der Integration in die Gesellschaft und ein Interaktionsprozess, bei dem mithilfe eines methodischen Programms Einfluss ausgeübt werden soll. Deswegen traditionelles Verständnis, weil ich denke, da werden sich bei vielen schon einige Widerstände regen. Modernes Verständnis umfasst da eher so eine vielfältige Form von Interaktion mit der Grundfrage, wie kann man individuelle Entwicklung und gesellschaftliche Anforderungen zusammenführen. Ne? Da sehe ich jetzt zum Beispiel wieder das Doppelmandat direkt, ob man das so für sich annimmt oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber das könnte so ein Erklärungshorizont sein. Und der Bezug zur Medienpädagogik sind hier wieder zwei Fragen. Wie kann der Mensch zu einem medienkompetenten Menschen erzogen werden? Und wieder die Frage, welche Rolle spielt hier die soziale Arbeit? Ja, soweit erstmal zu Sozialisation und Erziehung. Um in diesem Schema zu bleiben, der Enkulturation, und jetzt gehen wir mal in den Bildungsbegriff nochmal rein. Auch das ist alles soweit bekannt, denke ich, lebenslängliche, selbstständige Entfaltung und Entwicklung eines Menschen, erworbene Haltung und Einstellung, die die Persönlichkeit formen, und Bildung betont die Autonomie von Bildungsprozessen. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall unser moderneres Verständnis, sage ich mal. Und zum Bezug der Medienpädagogik, wie erlangt der Mensch Medienbildung? Also wie geht das überhaupt? Ja, wenn ich mir jetzt Bildung angucke, Entfaltung, Entwicklung, Haltung, Einstellung, Autonomie, was hat das alles mit Medien zu tun und wie kommt man überhaupt dahin als Mensch? Und welche Relevanz hat Medienbildung im Bildungskontext? Das ist dann auch nochmal so eine Frage. Und ja, wieder die Frage, was das mit sozialer Arbeit zu tun hat. Nochmal kurz zum Kommunikationsbegriff. Ja, wird vielen auch schon zu den Ohren raushängen. Man kann nicht kommunizieren. Wer war es? Natürlich Paul Watzlawick. Ja, genau, ist sein erstes Axiom, soweit ich mich richtig erinnere. Ja, alles, was wir tun, ist irgendeine Form von Kommunikation, kommt irgendwie an. Und auch wenn wir der Meinung sind, dass wir nichts tun, ist das ja auch irgendwie eine Äußerung mit einer Bedeutung. Und so ganz generell ist dieses Nichtstun ja überhaupt nicht möglich, weil ich ja immer irgendwelche Signale aussende. Und Kommunikation verläuft immer medial, bedeutet, dass es immer Medien zwischen Kommunikationen geschaltet gibt, die dann quasi das übertragen. Ob das jetzt der Sprechakt und die Gestik ist, ob das über einen Smartphone ist, über einen Walkie-Talkie, was auch immer. Man braucht immer ein Medium, was diese Information trägt oder die Kommunikation. Und Kommunikation ist ein Zeichenprozess. Ne? Das ist quasi nochmal genau das. Das ist ja auch immer irgendwie erkennbar ist, irgendwie wahrgenommen wird, irgendwie auch, ja, weiß gar nicht, ob das da reingehört, aber würde ich schon so sehen, dass es ja auch immer irgendwie kodiert ist, irgendeine Bedeutung hat, die dann wieder entschlüsselt werden muss. Ja, so viel nochmal zur Kommunikation. Punkt 5, Medien, Medium. Ja, wäre vielleicht ganz schlau gewesen, das hier nochmal vorher zu tun, weiß ich gerade gar nicht. Aber dann kommt es halt jetzt. Wir haben einmal ein enges Verständnis, ne, das ist ein Mittel zur technischen Unterstützung von Kommunikation. Wir haben so dieses Prinzip SenderIn, Medium, RezipientIn, wie ich es gerade oben bei der Kommunikation erklärt hatte. Und ein weiteres Verständnis ist aber eher, Medien transportieren zu vermittelnde Bedeutungsinhalte in Form von Äußerungen der Lebewesen zwischen diesen hin und her. Ja, und da haben wir einmal so eine personale Vermittlungsinstanz. Wie ich gerade schon gesagt hatte, ja, auch Sprache ist ein Medium und wir haben technische Hilfsmittel. Das sind so die beiden Punkte darunter. Aber wichtig ist hier einfach der Unterschied nochmal, dass es wirklich um Bedeutungsinhalte geht, nicht irgendwie so reine Informationen oder sowas, als ob man die wirklich eins zu eins übertragen könnte. Genau, und dieses Hin- und Her-Spielen der Bedeutungsinhalte, das ist dann halt die Kommunikation durch die Medien, die das dann ja filtern, ermöglichen, was auch immer. Bei Medien haben wir jetzt unterschiedliche Differenzierungsmöglichkeiten. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber ich habe hier mal zwei. Das ist einmal nach der Technik. Und da können wir sagen, wir haben primäre, sekundäre und tertiäre Medien. Die primären Medien sind Medien des menschlichen Elementarkontakts. Da sind wir wieder bei der Sprache, bei der Gestik. Die sekundären Medien sind Medien, die auf der Produktionsseite ein Gerät erfordern, nicht aber beim Empfänger. Ja, was könnte das sein? Keine Ahnung, Megafon würde mir da jetzt direkt einfallen. Ja, das verstärkt irgendwie den Sprechakt, dass es viel mehr Menschen mitbekommen, aber die Menschen selber brauchen kein Gerät, um das zu empfangen. Und tertiäre Medien ist dann, was natürlich naheliegend ist, technische Sender und technische Empfänger sind auf beiden Seiten notwendig. Und das ist wahrscheinlich das, was wir uns am meisten vorstellen, seien es irgendwie Smartphones, seien es E-Mails oder was auch immer. Wir brauchen immer auf beiden Seiten entweder Sender oder Empfänger. Und dann kann man das aber auch noch nach Zweck sortieren, beispielsweise in Massen-, Individual- und Unterrichtsmedien. Massenmedien sind ungerichtet, ist klar, ne? Die sprechen ja auch eine Masse an und das kann alles Mögliche sein, Print, auditive, visuelle, audiovisuelle und neue Medien. Es gibt die Individualmedien, die sind dann natürlich gerichtet, die adressieren tatsächlich jemanden. Es ist mehr eine Kommunikation zwischen ja, zwei Personen beispielsweise. Dann war hier, habe ich von der Folie einfach übernommen, irgendwie eng eine Wechselwirkung mit weit. Ich kann mir da nicht so richtig einen Reim draus machen. Ich habe es hier einfach mal stehen lassen. Vielleicht wissen andere von euch damit mehr anzufangen. Ja, weiß ich nicht. Es könnte viele verschiedene Bedeutungen haben. Ich werde jetzt mal hier nicht spekulieren. Aber wichtig für mich zumindest bei Individualmedien, das ist gerichtet und eher zwischen zwei Personen. Und wir haben Unterrichtsmedien, na klar, zu Lehr- und Lernzwecken. Sowas wie Tafel, Schulbuch, Lernsoftware. Genau, das sind so, ich denke, ganz einfache Differenzierungsmöglichkeiten, die man so wählen kann. Neben dem engen und dem weiten Verständnis haben wir jetzt nochmal von Marshall McLuhan das Zitat, das Medium ist die Botschaft. Ja, das ist, mag erstmal irritieren, wir hatten es im ersten Semester, haben uns viel drüber ausgetauscht. Gemeint ist damit, dass das Medium selbst unser Verhalten viel mehr beeinflusst als die Information als solche. Ja, also die Nutzung oder die aufgekommene Nutzung von Smartphones, von ständiger Erreichbarkeit, hat ja das Verhalten der Gesellschaft und von Einzelpersonen viel stärker beeinflusst als das, was darüber eigentlich ausgetauscht wird. So ist die Annahme nach Marshall McLuhan. Genau, so, jetzt sind wir beim Medien nochmal durchgerauscht und jetzt geht es schon in die Medienpädagogik. Ja, die Rolle der Medien im Prozess von Erziehung und Sozialisation sowie von Lernen und Lehren ist so die Medienpädagogik oder Gegenstand eher. Der Ausgangspunkt sind die Menschen und nicht die Medien. Das ist halt super wichtig. Es gibt halt noch die Medienwissenschaften. Wenn ich es richtig verstehe, ist da Ausgangspunkt, sind da wirklich die Medien, aber in der Medienpädagogik sind Ausgangspunkt immer die Menschen. Und wir haben hier so eine schöne Grafik, davon gucken wir uns zumindest ein paar Begriffe gleich nochmal mehr an. Wie gesagt, immer wie immer die Zusammenfassung mit allen Grafiken im Discord zu finden. Einladungslink ist in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr einfach alles runterladen zu jeder Folge. Also wir haben ganz oben die Medienpädagogik. Und die wirkt erstmal auf zwei Bereiche. Und das ist einerseits die Mediendidaktik, gucken wir uns im nächsten Punkt an, und die Medienerziehungstheorien, gucken wir uns danach dann an. Dann haben wir Medientechnik, das wirkt auf beides. Ja? Also Didaktik, mal ganz kurz, ne? Lernen mit Medien und Medienerziehungstheorie, da wird es nochmal irgendwie viel größer. Und auf beides wirkt natürlich die Medientechnik, also was ist eigentlich technisch gerade da und möglich. Genau, wir haben die Medientheorien, das sind halt so generelle Medientheorien, die dann natürlich auf die Mediendidaktik und auf die Medienerziehungstheorie einwirken. Das kommt dann aus der Medienforschung, wo dann wirklich vom Medium aus gedacht wird. Und ganz unten haben wir die Medienpraxis, aus der dann Ableitungen für die Medienforschung getroffen werden. Na nochmal, dann geht es über in eine Medientheorie, die sich dann zusammen mit der Medienpädagogik in Mediendidaktik und Medienerziehungstheorie ausdifferenzieren. Und diese Medienpraxis ist natürlich in Wechselwirkung auch verknüpft mit der Medienerziehungstheorie und mit der Mediendidaktik. Genau, ist jetzt vom reinen Zuhören vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich finde, das Bild macht es recht klar, auch wenn da links ein kleines Stück abgeschnitten ist, aber die Pfeile sind einfach miteinander verbunden eigentlich. Genau, aber wie gesagt, wir gucken uns vor allen Dingen die beiden zentralen Begriffe direkt unter der Medienpädagogik jetzt genauer an. Unter Punkt 7, Mediendidaktik. Ja, wie immer eine Definition. Es gibt wieder eine enge Definition und das ist ein Zitat aus DeWitt und Cervionka von 2007. Die Mediendidaktik befasst sich mit den Funktionen der Auswahl, dem Einsatz, der Entwicklung, Herstellung und Gestaltung sowie den Wirkungen von Medien in Lehr- und Lernprozessen. Das Ziel der Mediendidaktik ist die Optimierung von Lernprozessen mit Hilfe von Medien. Na, merkt man auch, da ist schon ein sehr so ökonomisches Verständnis irgendwie drin, irgendwie Optimierung schon als Wort, Medien als Mittel zum Zweck sozusagen. Und der Zweck ist halt die Optimierung von Lernprozessen. Ja, genau, aber da gucken wir später nochmal bei der Medienkritik drauf. Wir haben aber auch noch eine weite Definition, die ist ein bisschen sehr schwammig, wie ich finde. Ich habe mich damit ein bisschen schwer getan. Es ist in so vier Punkte gegliedert. Erstens, Gegenstand der Mediendidaktik ist die Lebenswelt, insofern dort Lehr- und Lernprozesse ablaufen. Als Teilbereich dieser Lebenswelt sehen wir das organisierte Lehren und Lernen an, insbesondere in Unterricht und Schule. Ich verstehe das so, dass es natürlich nicht nur in Unterricht und Schule stattfindet, sondern Lehr- und Lernprozesse ja auch ganz viel im Alltag und darüber hinaus einfach stattfinden. Und dass das lebensweltgerichtet oder lebensweltorientiert sein sollte, ist hier so Punkt 1. So verstehe ich es. Punkt 2. Ausgangspunkt didaktischer Arbeit mit neuen Medien sind die Inhalte, die in Lehrplänen formuliert sind oder die in der Alltagswelt aktuell sind. Ja, da geht es mehr so um den Inhalt, wie mit den neuen Medien gearbeitet wird. Und da ist es weder wieder das Medium an sich, sondern hier sind es die Inhalte einfach. Na, einerseits Lehrpläne, das was vorgeschrieben ist, andererseits aber auch die Alltagswelt, was dann zuerst diesen Lebensweltbezug wiederherstellt. Drittens, dabei sind die Personen und ihre individuellen, sozialen und entwicklungsgemäßen Bedingungen ebenso hinzuzuziehen, wie die sich daraus ergebenden medienanthropologischen und ethischen Fragestellungen. Ja, also klar, ein individueller Lehr- und Lernansatz ist erstmal wieder sehr redundant und die sich daraus ergebenden medienanthropologischen und ethischen Fragestellungen finde ich da tatsächlich interessant. Ja, was bedeutet das eigentlich für das Menschsein, für ein Menschenbild, welche Bedeutung Medien haben, wie Menschen diese nutzen und wie sich dadurch Zusammenleben und Welt auch irgendwie gestalten und natürlich die ethischen Fragestellungen. Ja, da gibt es ja unzählige, ob wir da bei der Anonymität beispielsweise im Internet anfangen oder Datenschutz oder also vielfältig einfach. Und es gibt noch den vierten Punkt. Nicht zuletzt spielen die Organisationen in ihren funktionalen und intentionalen Formen eine grundlegende Rolle. Da bin ich gar nicht sicher, auf was sich das jetzt genau bezieht, ob das jetzt Organisationen sind, die Medien verwalten, produzieren, vertreiben zum Beispiel, oder Organisationen, die es nutzen. Da bin ich jetzt unsicher. Vielleicht kann man es für beides hernehmen. Und ja, funktionale Form und intentionale Form, also welche Funktion hat in so einer Organisation eigentlich Medium oder Medien und mit welcher Intention werden die auch genutzt und wie werden sie dann genutzt? So verstehe ich das, wie gesagt, bisschen schwammig, aber so wahnsinnig alt ist dieses Feld ja auch noch nicht, zumindest nicht mit Berücksichtigung der neuen Medien. Punkt 8, das ist jetzt der letzte Punkt, von dem ich vorhin gesprochen hatte, der sich in vier größere Punkte nochmal aufgliedert. Und das sind, Punkt 8 sind die erziehungswissenschaftlichen Theorien. Und da haben wir einmal die Mediensozialisation, wir haben die Medienkompetenz, wir haben Medienerziehung und die Medienkritik am Ende. Und durch die vier würde ich jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Wie gesagt, es nochmal ein wenig mehr. Mediensozialisation, wir haben dazu so verschiedene Texte gelesen, die dann zusammengefasst. Ich habe mich auf die Zusammenfassung der verschiedenen Gruppen aus dem Seminar berufe ich mich da jetzt einfach, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir die auch zusammen durchgegangen, weswegen da auch nicht jetzt grobe Fehler drin sein sollten. Genau, aber hier zur Quelle vielleicht mal, das ist von 2008, von Stefan Aufenanger oder Aufenanger, Mediensozialisation heißt der Text. Und es ist in dem Buch Handbuch Medienpädagogik von Uwe Sander und weiteren. Genau. Vielleicht erstmal nochmal ein Zitat als Definition. Mediensozialisation ist die Fähigkeit zur aktiven, selbstbestimmten und sozial verantwortlichen Auseinandersetzung mit Medien. Ja, also da geht es gar nicht nur ums Nutzen, sondern wirklich Auseinandersetzung. Das ist ein viel größeres Wort. Neben Familie, Schule, Verein etc. können Medien als eigenständige Sozialisationsinstanz betrachtet werden. Das finde ich ist sehr spannend. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das eine neue Entwicklung ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel so das Buch als Medium ansieht. Aber ich denke mal, der Einfluss ist viel, viel massiver. Und dass so ein Smartphone beispielsweise eine eigene Sozialisationsinstanz sein kann. Ich denke, das können wir uns alle sehr gut vorstellen. Der Ausgangspunkt oder Ausgangspunkte sind einmal natürlich von Hurlmann, die Sozialisation als Herausbildung sozial handlungsfähiger Personen in Aushandlung mit der Umwelt und dass das ein lebenslanger Prozess ist. Außerdem gibt es eine aktive Auseinandersetzung mit Medien und deren gesellschaftlich-kulturellen Veränderungen durch die einzelnen Individuen. Auch das ist sehr gut nachvollziehbar, denke ich. Wir können die Mediensozialisation in drei Ansätze differenzieren. Differenzierung der Ansätze, das sind noch nicht die Ansätze, sondern wie wir die differenzieren können, also so einordnen können. Genau, und das ist auch wieder von Aufenanger aus demselben Text. Einmal ist die erste Ebene, Medien wirken auf Menschen ein. Das ist so eine typische Wirkung von Medien, da geht es um ein Wirkpotenzial und das ist eher eine negative Perspektive, ja, eher so wie, ganz platt gesagt, Medien manipulieren Menschen. Beispielsweise Fernsehen, Videospiele und so, da gibt es ja auch sehr viel Klischee, sehr viel einfach, nicht mit Studien belegtes, so Alltagswissen, was da immer hervorgeholt wird. Das ist so dieser erste Part. Der zweite Part ist, oder die zweite Differenzierung, Menschen sind medienkompetent, das heißt, sie selektieren. Ja, durch Wissen um Genres zum Beispiel und Auswahl dieser Medien gibt es da jetzt nicht so Wirkpotenzial, also darum geht es nicht. Es geht eher darum, wie nutzen Menschen Medien, indem sie halt selektieren, indem sie auswählen. Ja, wenn ich zum Beispiel einen gewissen Musikgeschmack habe, dann wähle ich den aus, wenn ich nach neuer Musik suche beispielsweise oder nach meinen Interessen gehe, wenn ich mir irgendwelche Bildungsinhalte ansehe oder auch nach Genres, wenn ich Serien und Filme gucke. Und danach selektiere ich dann. Und die dritte Differenzierung ist, Menschen und Medien interagieren untereinander. Die Identifikation mit bestimmten Charakteren aus der Medienwelt, ja, ganz platt jetzt InfluencerInnen, würde uns da wahrscheinlich allen als erstes einfallen. Das ist ein Aspekt davon. Medieneinfluss ist ja eher positiv, zum Beispiel für den Identitätsaufbau oder für die Lebensbewältigung. Ja, Medien können mir beim Identitätsbau genauso gut helfen, wie sie schädigen können. Und hier ist es eher positiv gemeint. Und natürlich eine Lebensbewältigung. Ich kann mir natürlich vielfältige Möglichkeiten. Ich kann mir ansehen, wie haben andere Menschen eine ähnliche Situation bewältigt. Ich kann mir konkrete Unterstützung und Hilfe suchen. Ich kann einfach mir Rollenbilder ansehen, wie da der Umgang damit ist oder viel mehr. Und der letzte Punkt unter dieser dritten Differenzierung, Wirkung tritt immer erst in Kombination mit anderen Faktoren auf. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie das gemeint ist, aber ich denke, man kann es ganz gut aus dem Genannten rausziehen, dass ich sage, dadurch, dass ich ein Medium habe, das nutze, hat das erstmal nicht direkt eine Wirkung, sondern ist immer eingebettet in Kontexte und halt die Kombination mit anderen Faktoren. ob das ist, wie alt bin ich, in was für einer Gesellschaft lebe ich gerade, wie aufgestellt bin ich mit den Kapitalarten, jetzt nach Bourdieu beispielsweise. Wie ist meine Stimmung gerade? Welche Uhrzeit? Ja, also das sind ja alles irgendwie Kontexte, andere Faktoren, die da erstmal eine Rolle spielen, bevor das überhaupt irgendwo anknüpft, was da passiert mit den Medien. Und jetzt haben wir diese Ansätze, wie gesagt, sind es nicht mehr die Differenzierung, sondern wirklich die Ansätze. Und da gehe ich mal ein paar durch. Angefangen hat das überhaupt erstmal so in den 50ern, 60ern eine pure Untersuchung der Wirkung von Fernsehen auf Kinder. Das ist recht naheliegend. So hat das angefangen und es hat sich jetzt sehr ausdifferenziert. So um die 2000 gab es den medienökologischen Ansatz. Medien werden im Kontext Alltag gesehen. Der Umgang von Familien mit Medien in Bezug auf Entwicklungsstand der Kinder wird angesehen. Und das ist dann schon sehr spannend, wenn es dann wirklich um Familienkonstellationen geht, um da auch irgendwie sozialpädagogische oder einfach pädagogische Arbeit mit Familien. Ja, welche Rolle spielen da Medien? Wie werden die genutzt? Wie ist der Umgang damit? Und was macht das eigentlich mit den Kindern und deren Entwicklungsstand bzw. auch Entwicklungsaufgaben? Und auch weniger ein Wirkungsaspekt, sondern mehr Kontexte, in denen Medien genutzt werden. Ja, wann werden denn wie Medien genutzt jetzt in der Familie beispielsweise? Ist es irgendwie den ganzen Tag irgendwie das Smartphone am Start und liegt das quasi immer sichtbar da und sobald das leuchtet und vibriert, ist Interaktion damit? Oder gibt es feste Zeiten? Gibt es vielleicht auch so Digital Detox-Tage oder was auch immer? Genau, das wäre so der medienökologische Ansatz. Dann haben wir den aneignungstheoretischen Ansatz, auch um 2000 rum. Da geht es halt um eine aktive Aneignung in lebensweltlichen Kontexten und eine Integration von Medien in die eigene Lebensbiografie. Ja, wieder Beispiel Smartphone, würde ich hier sagen, auch ganz generell Internet. Das ist ja aus einer eigenen Biografie eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Dann haben wir den strukturanalytische Rezeptionsforschung. So aus 80er, 90er. Da geht es um Umgang mit Medien als soziale Handlungssituation und Rolle und Funktion von Medien im Alltag zur Lebensbewältigung und Identitätsbildung. Also da wird sich wirklich dann die einzelne Person angeschaut, wie beeinflusst das Handlungssituationen, Medien. Können wir auch wieder das Smartphone nehmen, beispielsweise. Was mir da direkt so einfällt, sind Absprachen, wann man sich wie trifft. Also ich weiß nicht, wann es euch das letzte Mal passiert ist, dass irgendwer unangemeldet einfach mal geklingelt hat und spontan zum Kaffee oder so vorbeigekommen ist. Also in meiner jetzt so Lebensphase quasi passiert das quasi nicht, weil irgendwie so ein stillschweigender Konsens darüber herrscht, okay, wenn ich vorbeikomme, melde ich mich vorher irgendwie über irgendein Messenger. Genau, sowas stelle ich mir darunter jetzt vor. Dann haben wir den Ansatz der Selbstsozialisation, auch so Mitte, Ende 90er. Kinder sind durch Medien nicht manipulierbar, sondern nutzen Medien zum Verstehen der Welt und der Entwicklungsaufgaben. Ja, ist natürlich auch sehr einseitig wieder, ne? Ist einfach so zu sagen, Kinder sind nicht manipulierbar, würde ich jetzt anders sagen, aber als Ansatz erstmal so klar. Die Kinder oder auch junge Menschen haben natürlich den einfachsten Zugang erstmal zu neuen Medien, wenn sie mit denen aufwachsen und eignen sich darüber natürlich die Welt an und verstehen die auch durch diese Medien und dann wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise als beispielsweise dann die Elterngeneration. Und wir haben noch einen Ansatz, das ist der konstruktivistische Sozialisationsansatz oder Sozialisationstheorie. Und da haben wir die drei Dimensionen: Medienkommunikation, Rezeption und Abschlusskommunikation. Habe ich jetzt nicht weiter vertieft, steht einfach nur hier, ist auch Ende der 90er. Genau, könnt ihr ja gern selbst vertiefen. Ich habe es jetzt nicht nochmal getan, einfach zur Vollständigkeit, damit es hier mit dabei ist. An der Mediensozialisation gibt es aber natürlich auch Kritik. Generell gibt es da nämlich noch sehr viele offene Thematiken in der Forschung, die einfach noch nicht berücksichtigt oder erforscht wurden. allgemeine Theorie über Medien ist überhaupt erstmal schwierig, da die Medien strukturell sehr unterschiedlich sind. Ne? Ich kann nicht wirklich eine Zeitung, ein Buch mit Smartphone, mit VR-Brillen oder was auch immer irgendwie so gleichsetzen und da so eine universelle Theorie drüber packen. Das nächste ist, die Zielgruppe sind bisher fast nur Kinder und Jugendliche. Ja? Horelmanns lebenslanger Prozess wird vernachlässigt, da einfach Erwachsene und vom Alter dann aufwärts Menschen kaum berücksichtigt werden. Dann gibt es diesen Wechselprozess von Subjekt und Medium, der wird vernachlässigt. Also wir haben ja nicht nur Medien wirken irgendwie auf Menschen oder Menschen nutzen irgendwie Medien, sondern es geht ja immer hin und her und beeinflusst sich gegenseitig und das ist wohl noch vernachlässigt. Und Fragen und Herausforderungen sind zu wenig erforscht, ja, also auch die Kritik quasi, könnte man sagen, ist zu wenig erforscht und es fehlen halt Längsschnittstudien, ne, weil einfach, also zu neuen Medien jetzt vor allem, das ist ja auch klar aufgrund der Zeitspanne, die einfach erst gibt. Genau, so viel zur Mediensozialisation. Kommen wir zum zweiten Begriff, die Medienkompetenz. Das ist wahrscheinlich ein Begriff, den die meisten von uns schon gehört haben. Also von den Vieren, um die es jetzt geht, sollte das der bekannteste sein. Und da gibt es einmal, oder was heißt einmal, ich gucke mal kurz durch, ich glaube, das bezieht sich alles hier auf Barke. Der hat eine systemische Ausdifferenzierung von kommunikativer Kompetenz vorgenommen. Er hat einmal gesagt, es gibt eine permanente Veränderung der Kommunikationsstrukturen. Das ist, was immer passiert sozusagen in der Umwelt. Und es gibt kommunikatives Handeln, das auch durch Medien ausgedrückt wird. Und das sind erstmal so, wie ich gesagt habe, die systematische Ausdifferenzierung von kommunikativer Kompetenz. Also die einerseits die Veränderung, andererseits das wirklich das Handeln und das dadurch ausdrücken. Und auch er hat hier wiederum Dimensionen beschrieben und da hat er 4 Stück. Die erste ist die Medienkritik und der sagt, das ist analytisch, reflexiv und ethisch. Wie ist das gemeint? Also wir schauen uns Medien an, kritisieren im Sinne von, was machen diese Medien überhaupt, was für eine Bedeutung haben die, wie werden die genutzt? Das analysieren wir. Danach ist das Reflexive, okay, es hat irgendwie eine Bedeutung, wir können daraus bestimmte Schlüsse ziehen und die sollten wir auch dann irgendwie auf uns anwenden, also auch Selbstreflexion betreiben. Und ethisch ist dann die Frage, okay, und diese Ableitung müssen dann natürlich immer nochmal ethisch geprüft werden, ist das überhaupt irgendwie vertretbar, jetzt diesen oder jenen Umgang mit Medien anzustreben. Dann hat er als nächste Dimension die Medienkunde, die sieht er rein informativ und instrumentell qualifikatorisch. Ja, also es geht, also wie ich es verstehe, der Umgang mit Medien, was sind Medien, wie funktionieren die, was kann ich damit machen und die sind instrumentell, ne? Also ich brauche ein Medium da und dafür oder ich kann die Qualität dessen erhöhen, indem ich Medien nutze. Da werden Medien instrumentalisiert. Und qualifikatorisch, wenn ich jetzt da an Mediendidaktik beispielsweise denke, na, wenn ich hier vorweisen kann, ich kenne mich aus mit, keine Ahnung, mit Beamern und mit sämtlichen irgendwie Office, Excel, Datenbankprogrammen, das ist dann so eine Qualifikation quasi, einfach das Wissen darum. Seine dritte Dimension ist die Mediennutzung, also er hat das in zwei verschiedene Nutzungen unterteilt, die rezeptive und die interaktive. Rezeptiv bedeutet anwendend, also ich nutze Medien und interaktiv ist es anbietend, also dieses entweder hier eine Mediennutzung, die ich anbiete, um zum Beispiel mit mir zu kommunizieren oder es so generell bereitzustellen. Und die vierte Dimension nach Barke ist die Mediengestaltung, innovativ und kreativ. Denke ich, ist auch ganz klar. Na, innovativ ist einfach so auch Weiterentwicklung, Neudenken und kreativ einfach, dass dem wenig oder keine Grenzen gesetzt sind. Genau, Einzelne Positionen und BegründerInnen erweitern das allerdings und grenzen sich ab von dem Begriff. Da gibt es zum Beispiel Dewe und Sander, die in der Erwachsenenbildung eher so sagen, Medienkompetenz als eine Sachkompetenz und Selbstkompetenz als eine Sozialkompetenz. Also Medienkompetenz als Sachkompetenz ist so genau dieses, ich weiß, wie Medien funktionieren und kann sie benutzen. Und die Selbstkompetenz und Sozialkompetenz erschließt sich mir gerade nicht so richtig, habe ich auch nicht nochmal vertieft. Deswegen würde ich es einfach mal so stehen lassen. Und zum Beispiel noch Tulocicki oder Tulocicki, bin ich mir gerade nicht sicher, aus dem Schulkontext. Und der hat so Medienkompetenz über 5 Aufgabenbereiche verteilt, die ich jetzt hier aber auch nicht drin habe. Könnt ihr gern selber vertiefen, wenn euch das nochmal weiter interessiert. Es gibt aber zentrale Übereinstimmung zwischen allen und das ist einerseits die Selbstorganisationsdisposition und Fähigkeit in zentraler Weise wird rekurriert. Ja, also es wird quasi wieder sich angeschaut und kritisiert und wieder verändert sozusagen, so verstehe ich es. Wir haben eine Medienprojektarbeit, die irgendwie in all diesen theoretischen Ansätzen auftaucht, die da wichtig ist. Und wir haben, jetzt bin ich verrutscht, hier, so Medienkompetenz als BeobachterInnenbegriff. Also irgendwer beobachtet, wie Menschen Medien nutzen, bewertet das, führt Diskurse darüber und versucht sich dann natürlich auch zu emanzipieren, um kompetent so mit Medien umgehen zu können, dass Medien nicht eher das eigene Verhalten bestimmen, sondern ich Medien für ja, meine Bedürfnisse einfach nutze. Und auch hier gibt es eine Kritik an der Medienkompetenz. Das eine ist so eine pädagogische Unspezifität. Das hat auch Barke selber formuliert. Das geht darum, dass das gar nicht so klar ist, was ist da jetzt eigentlich konkret der pädagogische Anteil. Das ist noch gar nicht so klar herausgearbeitet. Die zweite Kritik ist, dass das mehr so zweckrationalen Charakter aufweist. Also auch so dieses, ja, so schon ökonomische Logik irgendwie, Qualitätssteigerung, Leistungssteigerung, Sinnerweiterung, was weiß ich, dass Medien eher so angesehen werden, Medienkompetenz zur Qualifikation, ja, das ist schon sehr stark verbreitet. Und ja, Medienpädagogik hat auch so ein praktisches Problem, so mit die Ableitungen, die getroffen werden, die sind halt sehr unsicher, weil es halt noch gar nicht so eine intensive Forschung, so eine Ausdifferenzierung und Klarheit gibt. Es ist eher so ein Vertrauen auf Ableitungen, die getroffen und umgesetzt werden, als wirklich was Erwiesenes und breit Belegtes. Ja, wenn so und so mit Medien umgegangen wird, dann wirkt das auf Menschen so und so. Und das Pädagogische daran ist genau dies und jenes. Das gibt es wohl so nicht. Dann haben wir den dritten Begriff, der Medienerziehung. Das ist jetzt nach Gerhard Tulocicki. Auch wieder in diesem Sammelband von Uwe Sander und ja, einfach Medienerziehung. Der Text von ihm, die zentrale Fragestellung dabei ist, welche Erziehungs- und Bildungsaufgaben ergeben sich im Medienbereich? Ja, also einfach Erziehungs- und Bildungsaufgaben, die es ja gibt, die formuliert sind, sich jetzt wirklich speziell im Medienbereich anzusehen. Und Medienerziehung sind auch alle Aktivitäten und Überlegungen in Erziehung und Bildung mit dem Ziel, ein humanes bzw. verantwortliches Handeln im Zusammenhang mit der Mediennutzung und Gestaltung zu entwickeln. Ich finde es ein bisschen komisch, irgendwie, was soll humanes Handeln sein? Also können Menschen handeln, ohne dass es humanes Handeln ist? Ja, ist auch ein bisschen schwammig irgendwie, aber ich denke, ich weiß, was damit gemeint ist. Eher so ein ja, verantwortliches, dass wir irgendwie das Menschliche daran nicht vergessen sozusagen. Ist ein Gegenstand der Medienpädagogik. Klar, darunter läuft es ja auch gerade hier in der Einordnung. Als Praxisfeld geht es um praktische medienerzieherische Aktivitäten, ja, wie so Projektangebote. Und als Wissenschaftsgebiet sind es alle Überlegungen zur Problematik, welche erziehungs- und bildungsrelevanten Ziele in Bezug auf Medienfragen angestrebt werden sollen und wie diese pädagogisch erreicht werden können. Das ist genau das, wo ja gesagt wird, dass da noch viel Forschung fehlt. Und die Erziehung dabei ist dann die Anstrengung, die Unterstützung eines selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Handelns. Ne? Halt nur in Bezug auf Medien. So könnte man es einfach ergänzen. Das wird hier in 5 zentrale Aufgabenbereiche gegliedert, die im Rahmen der Medienerziehung umgesetzt werden sollen. Und auch das kann man nochmal in 2 Handlungsfelder und 3 Inhalts- und Reflexionsfelder aufteilen. Erstmal die beiden Handlungsfelder, also ist jetzt Aufgabenbereiche, was spielt bei Medien alles eine Rolle, ne? Was wird alles damit gemacht? Punkt 1 ist Auswählen und Nutzen von Medienangeboten. Ganz klar, ne? Es gibt einfach Medien, die verstehe ich als ein Angebot, die sind irgendwie da und die selektiere ich, wähle die aus und nutze die oder eben nicht. Und das zweite Handlungsfeld ist dann das eigene Gestalten und Verbreiten von Medienbeiträgen. Also nicht eigene Medien, sondern Medienbeiträge, ne? Indem ich einen Blog habe oder indem ich ein Insta-Profil habe, indem ich einen Podcast mache, whatever. Und dann haben wir noch 3 Inhalts- und Reflexionsfelder. Das erste ist das Verstehen und Bewerten von Mediengestaltung. Ja, Medien sind auf eine gewisse Art und Weise gestaltet und ich kann mich ja fragen, wie sind die gestaltet? Kann das erstmal auseinandernehmen. Na, wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei Social Media wie jetzt Insta, Facebook und so weiter mir das angucke, kann ich sagen, es gibt da so eine Like-Mechanik irgendwie, die funktioniert halt so, dass ich danach dann auch Algorithmen form. Ich weiß so ungefähr, was Algorithmen eigentlich sind, wie die entstehen. Und dann kann ich es auch bewerten und sagen, ja gut, so ein Algorithmus führt ja auch zu personalisierter Werbung beispielsweise. Da kann ich Kritik dran haben, das ist vielleicht nicht so gut, weil mir dann der Blick von dem anderen immer so ein bisschen fehlt. Das wäre so ein Feld. Dann das nächste ist Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen. Dass ich sage, okay, Medien haben Einflüsse entweder auf Einzelpersonen oder auf ganze Personen, Bevölkerungsgruppen. Zum Beispiel eine Bildschirmnutzung und Kurzsichtigkeit, wenn ich mich richtig erinnere, da gibt es ja Zusammenhänge. Und das dann aufzuarbeiten, erstmal das Wissen irgendwie transparent zu machen und dann vielleicht zu überlegen, okay, wie kann man denn da irgendwie präventiv mitarbeiten. Und drittens, das Durchschauen und Bewerten von den Bedingungen. Also es gibt ja Bedingungen, unter denen Medien genutzt werden und die kann ich ja dann durchschauen, indem ich sage, okay, hier benutzt irgendwie jemand ein Medium unter der Bedingung, dass das halt erstmal alle Menschen oder was weiß ich, mindestens 90% aller Menschen irgendwie nutzen und darüber versuche ich vielleicht irgendwie eine Meinungsbildung zu machen oder sowas und das kann ich ja durchschauen und auch wieder bewerten. Und über die Jahre gab es eine zunehmende Verankerung in Bildungs- und Lehrplänen, ja, Vermittlung von Medienkritik und Medienkompetenz, aber halt nicht konkret, wie das geht, sondern es bleibt hochgradig beliebig und ist somit sehr von Personal und Einrichtung abhängig, was natürlich dann immer so eine Beliebigkeit hat, natürlich immer so einen sehr bitteren Beigeschmack. Genau, so viel zur Medienerziehung. Und jetzt gehen wir in den letzten Begriff rein, die Medienkritik. Bezieht sich auf Auseinandersetzung mit Medien und Medienentwicklung, Analyse, Bewertung, Produktionsbedingungen, Inhalt, Form und Distribution von Medien. Ja, hier finde ich besonders spannend, dass die Produktionsbedingungen mit drin sind. Weil es für mich so ein, ja, man könnte sagen, so ein bisschen so einen marxistischen Vibe mit reinbringt, den ich eigentlich sehr wichtig finde. Wie werden einerseits die Medien überhaupt produziert? Was hängen da zum Beispiel alles für Lieferketten und Arbeitskräfte und Lieferwege und so dran? Und noch andererseits, wie werden denn so Inhalte auch produziert? Ja, also das sind halt immer so dieses, was dann aussieht wie ein Ausschnitt der Wirklichkeit, was aber hochgradig inszeniert ist. Ja, sowas. Das finde ich hier besonders bemerkenswert. Und Die Reflexion und Selbstreflexion der Mediennutzung und Gestaltung ist ja absolut zentral. Auch hier gibt es wieder Dimensionen, und zwar drei Stück. Wir haben die analytische Dimension, ja, das problematische Gesellschaft, also problematische gesellschaftlich-mediale Prozesse angemessen zu erfassen. Reflexive Dimension, Fähigkeit, dass Menschen das analytische Wissen auf sich selbst und ihr Medienhandeln anwenden können. Und die ethische Dimension nochmal verknüpft das analytische Denken mit dem reflexiven Rückbezug im Hinblick auf ein gesellschaftlich und sozial verantwortliches Handeln. Das hatten wir oben schon mal, da ja auch Medienkritik ein Teil der Medienkompetenz nach Barke darstellt. Genau, ist jetzt einfach nur nochmal wiederholt, weil es hier nochmal explizit mit dabei ist. Es gab aber so oder gibt so eine Neukonzeptualisierung, dass man sagt, okay, eigentlich geht es um fünf Fähigkeiten bei der Medienkritik. Das ist einerseits die Wahrnehmungsfähigkeit, ja, dass ich auch irgendwie gezielt wahrnehmen kann, bestimmte Einzelaspekte. Eine Dekodierungsfähigkeit, ja, dass ich auch verstehe, okay, was wird hier eigentlich gerade übermittelt? Also geht es gerade um die Information oder ist es eher eine gezielte Beeinflussung oder werden hier tatsächliche Codes verwendet, wie irgendwelche Zahlenfolgen oder so, die irgendwelche Bedeutung haben. Genau, eine Analysefähigkeit, ist klar, die Reflexionsfähigkeit, da sind wir wieder bei den, na, also die analytische Dimension fängt dann erst hier an, weil er hat, also die Neukonzeptualisierung sagt eigentlich nur, Wahrnehmung und Dekodierung sind der Analyse nochmal vorgeschaltet. Dann gibt es die Reflexionsfähigkeit und die Urteilsfähigkeit, wo ich dann so die ethische Dimension wieder sehe. Und jetzt das letzte unter dem letzten Begriff ist jetzt nochmal so eine Auswahl von zentralen Feldern der Medienkritik. Wir haben zum Beispiel die publizistisch-professionelle Medienkritik. Na, publizistisch, dass ich mir halt angucke bei den Medienschaffenden, wie die Medienkritik ausüben oder ausüben sollten. Da geht es erstmal um Herausarbeiten von Qualitätsanforderungen. Ja, wenn ich mir jetzt Journalismus beispielsweise ansehe und Medien, dann brauche ich neue Qualitätsstandards, da ich ja zunehmend, was jetzt gerade aktuell ist, immer kürzere Beiträge, immer knappere Inhalte irgendwie raushaue. Und das macht ja auch was, das gibt ja auch immer irgendwie ein Framing mit, irgendeine Bedeutung. Und da brauche ich natürlich Qualitätsanforderungen und Standards, die dann irgendwie das schützen, was jetzt so ein Journalismus eigentlich auch ausmacht, dass es halt weniger, dass es halt wirklich um eine kritische Einordnung von Sachen auch geht und nicht so verkürzt und Phrasendreschen einfach ist. Genau, auf die Fähigkeit der Medienschaffenden zur Medienselbstkritik und Medienselbstkontrolle dahin gewiesen. Das ist quasi genau das. Und es benötigt eine kritische Begleitung der Zivilgesellschaft. Auch das finde ich cool, ja, dass zum Beispiel sollten Inhalte zensiert werden, dass sich da natürlich Bevölkerung dagegen wehren kann. Das zweite Feld ist institutionelle, routinierte Medienkritik und Medienkontrolle. Das ist so Kontrolle und Selbstkontrolle und es geht so um rechtliche Festlegungen, gesellschaftliche Diskurse und präventive Angebote. Also, dass es wirklich institutionell einfach da ist, ne, oder einfach in so einem Selbstverständnis deswegen routiniert, dass wir es einfach schon drin haben. Das ist sowas wie im Kinder- und Jugendschutz. Die Altersfreigabe von Medien. Ja, klar kann man da sich auch drüber streiten, aber das ist erstmal was, das ist institutionell da und das ist so routiniert einfach im alltäglichen Handeln einfach dabei, dieser Blick, dass es das gibt. Dann haben wir die alltägliche Medienkritik. Das ist so Äußerungen einfach von sämtlichen MedienrezipientInnen im Alltagskontext. Und da geht es von generalisiert, also so ganz oberflächlich bis differenziert, also auch wirklich dann bei einzelnen Aspekten in die Tiefe. Und das ist halt so, na, dieses Alltagswissen. Und die Internetnutzung ist halt erst in Ansätzen aufgearbeitet, was das eigentlich alles bedeutet. Das ist ja immer noch sehr, sehr schwer fassbar. Und da sehe ich bei der alltäglichen Medienkritik so die Gefahr, das einfach auszublenden. Wirklich auch systematische Überlegungen, sei es jetzt mit Systemen, theoretischen Betrachtungen, mit historischen Betrachtungen, mit Betrachtung von menschlichem Verhalten und den Einflüssen so. Das ist ja alles nicht drin, weil das eher so alltagsorientiert ist. Und wir haben als letztes hier in der Auswahl noch die pädagogische Medienkritik. Medienkritik in der Theoriebildung ist da halt noch sehr, sehr wenig beachtet, ist aber ein steigender Trend. Das Fördern von kritischen, selbstreflexiven, sozialverantwortlichen Umgang mit Medien muss halt erstmal selbst auch erlernt werden, ne, durch die Fachkräfte. Die Kritik sollte immer sachlich und wertschätzend sein, ne, das ist ja einfach eine Grundlage der Pädagogik. Und übergreifendes Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen Lust auf einen qualitätsvollen Umgang mit Medien zu machen. Das finde ich eigentlich schon ganz schön. Könnte man bestimmt auch noch ein bisschen treffender formulieren. Ich habe jetzt auch konkret keine Idee gerade. Es fühlt sich immer noch so ein bisschen zu schwammig an. Aber ich denke mal, damit wird ganz gut klar, was damit gemeint ist. Genau, ich hoffe, ich konnte euch hiermit einen ganz guten Einblick erstmal in so, ja, in dieses Social Media und Jugendthema, so die Grundlagen, die Theorie dazu erstmal nahebringen. Und beim nächsten Mal geht es dann auch tiefer rein und wird auch, glaube ich, ein bisschen praktischer. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf, aber ich denke mal schon. Und genau, wieder der Hinweis, kommt gerne ins Discord, besucht uns da, seid dabei einfach, teilt Sachen oder nehmt Sachen in Anspruch, die geteilt wurden. Von Filmen, Serien, Podcasts, Bücher zu verschiedenen Themen. Oder auch die Zusammenfassung der Folgen als PDF-Dokumente, wo dann auch die Grafiken mit bei sind. Alles da. Einladungslink ist in der Podcast-Beschreibung ganz oben. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ich kann jetzt als Privatperson eine politische Meinung äußern und wenn ein paar Faktoren zusammenkommen, dann wird diese Meinung plötzlich massenwirksam. Sowas hat es früher nicht gegeben. Und wenn man nach historischen Vergleichen sucht für eine solche Veränderung, für einen solchen Strukturwandel der Öffentlichkeit, dann landet man eventuell sogar bei der Erfindung des Buchdrucks.
Im Internet können sich Meinungen schneller verbreiten als je zuvor. Aber sie erreichen nicht alle Nutzer. In den sozialen Medien vernetzen sich meist Menschen, die eine ähnliche politische Haltung haben. Über die Plattformen erhalten sie daher kaum Nachrichten oder Links, die den eigenen Ansichten widersprechen. Bekannt ist dieser Effekt als Filterblase.
Ich finde den Begriff der Filterblase eigentlich nicht so passend, weil der unterstellt, dass man halt gefangen ist und da gar nicht rauskommt. Und alle Daten, die ich mir angeschaut habe, die sprechen eigentlich dafür, dass die Leute auf ganz unterschiedlichen Kanälen kommunizieren. Was es aber schon sehr eindeutig gibt, ist halt eine Echokammer in dem Sinne, dass meine eigene politische Meinung nochmal dadurch verstärkt wird, dass ich mich eher mit Leuten abgebe, die halt eine ähnliche Meinung auch schon haben.